Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Goat shaved the king. Könnte man sagen, wenn man wie 99% der Menschen Lionel Messi als den Goat bezeichnen würde. Ich zähle mich zu den 1% der restlichen. Die Three Lions sind raus. Das ist die aktuelle Breaking News hier. Damit auch meine letzte Chance auf ein emotionales Highlight am Ende dieser WM, leider. Aber dafür haben wir ja den schönen Podcast hier als Highlight. Man muss sich ja auf die Dinge konzentrieren, die man gut findet, nicht wahr? Und damit willkommen zu Episode 33 schon von Duo Digitale, eurem Live-Ticker für alle Themen rund um den digitalen Handel. Und das ist heute mal wieder was ganz Besonderes, Sonderspezial, potenzielle Lieblingsfolge, würde ich jetzt mal sagen, weil wir haben heute einen wunderbaren Gast, nämlich den Felix Kreier von Breuninger. Den rufen wir dann später mit rein. Der muss dann eingewechselt werden, um die Sendung zu retten, wenn wir uns festgefahren haben. Aber um auf den Goat zurückzukommen, meine Goats sitzen ganz woanders. Also der eine, der ist schon ausgeschieden. Und der andere wartet, ist der erste Einwechselspieler. Und da ist er auch schon. In der dritten Minute wird er eingewechselt, nachdem er sich stundenlang warm gemacht hat. Der Goat des Marktplatz-Know-Hows, Marcel Brin-Döpke. Hallo Marcel.
Hallo Alex. Ja, vorab, du sollst ja keinen Goat haben neben mir. Wer ist denn deiner, sag mal? Dass wir den,
naja,
oder
jetzt,
können wir den nicht mehr outen?
Jetzt nagelst man mich fest. Also ist es so, wenn man diese Messi-Ronaldo-Diskussion, die ja da ist, so Beatles, Stones, Oasis, Blur und so weiter, da bin ich Team Ronaldo, war ich immer, mag man mir verzeihen, liegt mit Sicherheit an seiner langjährigen Tätigkeit bei Real Madrid.
Gut,
aber,
ich muss ja los.
Und damit endet der Podcast auch. Alle scheinen aus. Nein, ich bin tatsächlich ein Ronaldo-Fan und kein Messi-Fan, ohne jetzt irgendwie ihm ein gewisses, dem kleinen Lionel, ein gewisses Talent absprechen zu wollen. Aber mein Goat, mein persönlicher Fußball-Goat, der wird nächste Saison leider Chelsea trainieren und nicht Liverpool, es ist Xabi Alonso. Das ist mein, allein optisch schon, muss ich sagen, ist er Goat gleich. Und als Spieler habe ich ihn verehrt. Als Trainer, was er da in Leverkusen gemacht hat, warum es in Real Madrid nicht geklappt hat, das bespreche ich mit meinem Therapeuten. Aber ansonsten finde ich den einfach überragend. Das ist mein Fußballheld.
Ja. Gut, ihr habt doch optisch einiges gemeinsam, aber
jetzt
wird
es gefährlich. Ironie.
Fragt sich nur für wen. Ja, aber das mit der Einwechslung, das erinnert mich an ein traumatisches Erlebnis in meiner Schulfußballzeit, als ich in der zweiten Halbzeit eingewechselt und 10 Minuten später wieder völlig schuld- und tatangemessen ausgewechselt wurde. Von daher vielen Dank nochmal dafür. Ja, war natürlich in der Tat bitter, mit den Argentinern das abzurunden. Lag ja nicht mal mehr an der Verschwörung. Ne? Also das ist ja eigentlich das wirklich Bittere. Ne? Die Ägypter können noch sagen, dass sie irgendwie von dem Mann mit der Pfeife irgendwie in den Ruhestand geschickt worden. Schöne Märtyrergeschichte. Und das haben die Engländer nicht mal. Das ist schon wirklich, wirklich traurig. Ja, Argentinier haben ja erst gegen eine Besatzungsmacht gespielt und spielen jetzt gegen den Kolonialherrn. Da hat man natürlich auch eine ganz andere Motivation bei so einer WM. Also ich sag mal, wenn du jetzt gegen Paraguay spielst, dann würdest du eigentlich lieber Insta-Stories am Pool machen. Deswegen sind die da auch zurecht. Das muss man schon sagen. Na, also wie kommen wir denn jetzt von so invasiven Playern, die bestehende Strukturen übernehmen, zu Marktplätzen?
Ach, das ist doch ganz einfach. Ja? Vom Sportplatz zum Marktplatz. Das ist ja ganz easy eigentlich. Ja?
Ja. Ich bin gespannt, was wir heute so machen.
Ich habe es ja schon angeteasert. Tatsächlich, es sind so viele Fußballthemen, ich kann mich gar nicht aufs Hauptthema konzentrieren. Was du jetzt schon wieder getriggert hast in meinem Kopf durch deine Kurztirade, von wegen Fußball ist nicht politisch, ne?
Schauen wir mal. Überhaupt nicht. Überhaupt.
Gar nicht. Nee, wir gucken in das Luxus-Premium-Segment heute rein, natürlich anlässlich unseres Gastes, aber einfach auch, um mal kurz so einen Status quo auszubreiten hier, wie es denn da steht. Kleine Recherchemaschine angeworfen und was man da so findet, also 2026, wie ist denn das Jahr so für Luxus und Premium? Und dann kommt immer das schöne Wort der Konsolidierung. Ja, das ist ein wunderbares Wort. Der Konsoli finde ich gut, weil deshalb, denke ich, weil einfach diese absolute Wahnsinn, dieser Pandemie-Boom, diese Zeit, in der alles online explodiert ist, aber vor allem Luxusgüter explodiert sind im Wachstum, wird geschrieben, ist definitiv vorbei. McKinsey und Bain & Company haben ja da immer so Wachstumsprognosen und da ist man wirklich im niedrigen einstelligen Bereich von 1-3% für dieses Jahr, all in all, für persönliche Luxusgüter. Und interessant dabei für mich immer zu sehen, dass das minimale Umsatz plus hauptsächlich oder fast ausschließlich durch Preiserhöhungen erzielt wird und eben nicht durch einen größeren Warenkorb und so weiter und so weiter. Das ist natürlich eine gefährliche Sache, weil du kannst nicht endlos Preise erhöhen. Da machen irgendwann die Leute auch nicht mehr mit. Heben wir uns mal auf die Frage. Ja.
Außer für die Nationaltrikots der Fußballnationalmannschaft, da gehen die Preise immer nach oben.
Ne, da gehen sie ja also, jetzt, da, die gab es ja jetzt dann für 50% günstiger. Aber
warum auch immer.
Warum auch immer. Konsumzurückhaltung im Allgemeinen, natürlich klar, Inflation, US-Politik, diese kauffreudige Mittelschicht, ja, diese Aspirational Buyers, die sind einfach nicht mehr so kauffreudig in den letzten Jahren. Wohingegen, und deshalb gleicht sich das dann aus, diese Haute Volée, diese Schicht der Superreichen, die einfach nicht, überhaupt nicht in irgendeiner Form angefasst werden von irgendwelchen Krisen. Weiterhin bei Hermes irgendwie ihre Unterhosen kaufen. Die bleiben natürlich unberührt von den Krisen. Und es gibt da so ein paar Themen, die Experten nennen, um die sich dreht, vor allem in diesem Jahr im Bereich Luxus. Und deswegen heißt die Folge auch Spiel um Platz 3. Es geht um diesen The Third Place. Ja, das ist ja irgendwie auch die alte Sony PlayStation-Werbung, wer sich erinnert. Dass du reine Produktpräsentation, reine Stores als Store nicht mehr ausreicht, sondern du brauchst diesen dritten Platz. Bräuninger, werden wir später hören, hat da ja einiges zu bieten. Die Verbindung aus Store mit Food oder mit Kultur oder anderen Verknüpfungen. Wir hatten das in der letzten Folge auch, ne? Retailtainment. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Und das Zweite, was ein absolutes Thema ist, und da bin ich immer wieder verblüfft, mit den größten Wachstumsraten innerhalb Luxus ist Resale und Secondhand. Ja, da sind wir tatsächlich noch bei 10% jährlich. Roundabout wächst doppelt so schnell wie der Markt für Neuware, mindestens, so hieß es. Und das ist halt ein Thema auch für die Zukunft, weil da hauptsächlich Gen Z und Millennials vertreten sind, prozentual. Und da halt dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Wertbeständigkeit in dem Einkaufswertekatalog da eine andere Rolle spielt, offensichtlich. Also sehr spannend. Und ansonsten gibt es natürlich die generellen Themen, ne? Digital Product Passport, Transparenz, wie stellt man sich darauf ein, was muss man dafür tun, resiliente Lieferketten bauen, Nearshoring, was kann man da tun, auch um Kosten zu sparen und so weiter. Das sind natürlich Themen, die alle betreffen. Das ist jetzt kein Luxus-Spezialthema, aber das spielt ja auch die Rolle in dem Mix. Und dann war jetzt noch einfach so der Gedanke, was hat es mit Marktplätzen zu tun? Sind die jetzt dann eher hilfreich oder nicht? Und das ist ganz spannend. Und das wäre dann auch meine Überleitung zum Felix, dass das Wachstum in Marktplätzen eben nicht mehr so torpedohaft ist, wie es einmal war. Eben, man muss schon was bauen, Partnerprogramm, also hybride Konzessionsmodelle, First-Hand-Luxus muss mit solchen Modellen einhergehen und natürlich kuratierte Resale-Marktplätze, wie gerade gesagt, sind extrem am Wachsen. Das ist das, was jetzt so das Panorama meiner Recherche mir ergeben hat. Ich meine, Marcel, du hast mit Sicherheit das eine oder andere dazu zu sagen, wenn du möchtest, oder wir fragen direkt jemanden, der damit jeden Tag
wirklich Ahnung hat. Ja, das ist ja gar nicht schlecht. Also vielleicht ein Hinweis, der zumindest meiner Theorie ist ja, also dass das Wachstum im Second-Hand-Markt, ne, was ja wichtig ist, weil nur wenn ich auch sozusagen im Erstmarkt eine gewisse Wertbeständigkeit habe, kaufe ich es ja auch. Ne? Also wenn ich jetzt eine Tasche für 4.500 Euro kaufe, die dann danach wie so ein Gebrauchtwagen einen Tag später nur noch 2.500 wert ist, dann würden es wahrscheinlich viele nicht machen. Aber das ist natürlich auch so, dass sozusagen je dynamischer so ein Second-Hand-Markt ist, desto undynamischer ist wahrscheinlich auch ein Primärmarkt. Wäre jetzt mal zumindest meine Theorie, die ich in den Raum stellen würde. Mhm. Aber ja, vielleicht sollten wir mit jemandem sprechen, der sich wirklich auskennt.
Ja, also wie durch Zufall ist er spielbereit und spielberechtigt und deswegen jetzt endlich nach vielfacher Ankündigung herzlich willkommen bei uns in der Ausgabe 33 bei Duo Digitale, Felix Kreier. Hallo Felix.
Hallo Alex, hallo Marcel. Schön bei euch zu sein.
Moin, moin.
Schön, dass du da bist und es ist auch ganz nett, dass du bei uns bist und nicht mehr bei der WM, aber du warst, ne?
Ja, ich war in der Tat da. Ich habe zum Glück den Absprung geschafft, bevor diese unsäglichen Deutschlandspiele stattgefunden haben. Deshalb bin ich mit guten Erinnerungen wiedergekommen und schauen wir das jetzt hier aus der Ferne an.
Und warum konntest du das nicht, warum konntest du das deutsche Team nicht retten? Warst du nicht laut genug? Warst du im falschen Stadion? Was war da los?
Boah, ich glaube, darüber können wir allein einen Podcast machen. ich weiß nicht, ob das Team in dem Zustand jetzt gerade so zu retten war. Wenn ich mir jetzt die Halbfinals angucke, das war schon echt ein anderes Niveau. Aber wir haben ja Aussicht auf Besserung, wenn ich nach vorne gucke, wer da bald am Ruder sein wird.
Ich liebe den Optimismus. Ja, also das ist schön, dass du dort warst, weil das können wir alle von uns nicht behaupten. Wir waren nur hier gesessen und haben neidisch auf die geblickt, die dort waren. Und jetzt müssen wir aber hier zurückkommen, Marcel. Vielleicht, du hast ja schon gesagt, fragen die echten Experten, dann mach doch mal.
Dann machen wir mal. Ja, wir können ja mal ganz locker anfangen. Wir wollen ja über Marktplätze sprechen, über Luxus und welche Rolle das da spielt. Und gerade wenn ich jetzt über Bräuninger und Marktplatz nachdenke, da dürften wahrscheinlich viele, die, also vielleicht nicht unsere Hörer, aber viele doch noch sagen, Marktplatz, Bräuninger, kann ich mir gar nicht vorstellen. Die kenne ich doch als diese sehr, sehr schönen Häuser, ob in Stuttgart oder Stammhaus ist oder jetzt hier neuerdings in Hamburg um die Ecke oder auch Düsseldorf, was irgendwie sehr, sehr shiny ist. Wie verankert ist das eigentlich bei euch, dass Kunden oder Lieferanten wissen, dass ihr ein Marktplatz seid und viel mehr eigentlich nur bietet, als das, was ihr in den Stores habt?
Ja. Ich habe euch ja gerade zugehört, euer Feuerwerk an Analogien, und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, kann ich da auch noch eins bieten als Antwort, aber ich versuche es dann doch seriös, mir fällt nichts mehr ein, um das noch zu toppen, was ihr da gerade losgefeuert habt. Also ich glaube, zunächst mal ist ja die Frage, auch wenn du so schaust, wer wächst noch im E-Com, wer nicht, und dann wird da teilweise differenziert, die Marktplätze wachsen noch und die Pure-Play Nicht-Marktplätze nicht. Eigentlich ist diese Unterscheidung ja gar nicht so, ich finde die gar nicht so sinnvoll, weil am Ende geht es ja darum, was das Angebot, was der Kunde sieht, und ob das Angebot jetzt primär über ein Marktplatzmodell kommt oder über ein Concession-Modell oder ein Consignment-Modell oder ein Wholesale-Modell, ist ja zunächst mal für den Kunden nicht relevant, sondern am Ende ist ja die Frage, wie bekomme ich das richtige und relevante und attraktive Sortiment an den Kunden. Und insofern ist bei uns auch Marktplatz ein ganz natürlicher Bestandteil unseres Angebots. Es ist ein Geschäftsmodell, über das wir Ware und Angebot zum Kunden bringen. Jetzt sind wir als kuratierter Player, und die Kuration ist tatsächlich ein, glaube ich, ein wichtiger USP gegenüber dem Kunden, auch ehrlicherweise unabhängig vom Geschäftsmodell. Sind wir als ein kuratierter Player mit einem anderen Marktplatzansatz unterwegs als jetzt große Plattformen, die teilweise sogar Marktplatz als Wett- und Wholesale im Wettbewerb setzen und die gegeneinander laufen lassen, sondern für uns zählt immer, dass wir ein Angebot schaffen, was sich nicht durch die Breite und die Masse hervorhebt, sondern was auf unsere Zielgruppe gemünzt, auf die Kundenbedürfnisse ein Stück weit kuratiert ist. Und genauso schauen wir auch auf Marktplatz. Wir haben keinen offenen Marktplatz, wo du dich quasi anmelden kannst, Artikel hochladen kannst anonym, sondern alle unsere Marktplatzpartner durchlaufen mit uns einen Prozess. Da schauen wir, passt der Partner zu uns, passen die Produkte zu uns. Wir haben natürlich auch hybride Modelle, wo ein Partner schon bei uns im Wholesale-Modell ist, und dann schauen wir uns, was da das Rational für Marktplatz. Und das kann sein, dass du sagst, du bietest Sortiment an, was wir sonst gar nicht haben. Also kommen wir gleich vielleicht auch zu sprechen. Luxusschmuck ist so ein Fall, das machen wir ausschließlich über Marktplatz. Das kann aber auch sein, dass du sagst, du gehst mit einem Händler wie einem Hugo Boss, einem Marco Polo, ein Marktplatzmodell ein, um eben arrondierende Sortimente anzubieten, um zu schauen, dass du ein Stück weit Selektionen anbietest, die du nicht eingekauft hast, oder auch innerhalb der Saison ein Stück weit flexibler agierst. Oder du gehst halt über ein Backfill-Modell und stellst einfach sicher, dass du sowohl mit Marke als auch mit Händler schaust, dass du einfach die Verfügbarkeit optimierst. War ja gerade beim Fußball ein gutes Beispiel. Wir haben durchgängig alle Größen und alle Varianten der Trikots live gehabt von Deutschland, also bis hin zu 3XL. Dann gibt es ja diverse verschiedene Trikot-Varianten für Damen, für Herren. Und diese ganze Palette haben wir anbieten können, weil Adidas uns dann zeitweise auch echt geholfen hat, Größen anzubieten, die wir schon gar nicht mehr hatten. Also insofern gibt es dann ein ganzes Spektrum immer, aber unter dem Ziel, das optimale Angebot für den Kunden zu schaffen, was in unserem Fall halt nicht durch Masse, sondern durch eine Kuration gekennzeichnet ist.
Ich finde einen Aspekt ganz spannend, den du eben erwähnt hast, mit dem Schmuck, dass ihr durch das Marktplatzgeschäft ja auch in Sortimentsbereiche reingeht, die ihr bisher über den Eigenhandel eigentlich nicht abdeckt. Und da würde mich mal interessieren, was ihr für Erfahrungen macht, was das Kundenerleben angeht. Also wenn ich jetzt dann erspreche, ich glaube, Tiffany war, glaube ich, einer der ersten Kunden, wenn mich nicht alles täuscht. Generiert ihr damit andere Arten von Kunden, die dann auch sozusagen ein Spillover in euer Kerngeschäft haben? Oder ist das dann tatsächlich eigentlich eine unique Zielgruppe, die dann auch da bleibt, vielleicht einmal kauft und eigentlich nicht zu eurem Kernangebot zurückkehrt?
Das ist total gemischt. Ich würde sogar fast sagen, der Großteil sind irgendwo schon Kundinnen und Kunden, die Bräuninger ein Stück weit kennen oder aus dem Bräuninger Kosmos, die dann halt sehen, durch zusätzliches Angebot werde ich noch häufiger mit Bräuninger Transaktionen schaffen und gehe halt in Sortimentswelten, die bislang da noch nicht waren. Wir haben viele Dinge auch getestet, Luxusschmuck. Wir haben beispielsweise Kunstblumen, ganz hochwertige Kunstblumen auf der Plattform oder wir haben Spielwaren auf der Plattform und oder Bike und Ski, wo du auch nicht vorher, das macht auch keinen Sinn beim Marktplatz, schon vorher dir einen genauen Businessplan zurechtlegst, sondern wo du einfach ausprobierst und dann stellst du auf einmal fest, da kommen ganz überraschend dann Umsatzpeaks in einzelnen Kategorien hoch. Und das ist zuvor und foremost ist das jetzt nicht, dass wir die speziell über das Sortiment akquirieren, die Kunden, sondern dass das Kunden und Traffic sind, die bei uns auch auf der Seite sind. Da nutzen wir auch unsere Loyalty-Schemes beispielsweise, um das in bestimmten Zielgruppen anzuteasern. Und dann gibt es natürlich auch Kunden, die finden über die Marken und die Produkte zu uns, die auf Marktplatz sind. Aber ich würde sagen, das befruchtet sich gegenseitig. Ja, wenn du Luxusschmuck kaufst und in dem Segment unterwegs bist, dann ist meistens Fashion und Beauty auch nicht so weit weg und es entsteht dann halt einfach noch ein runderes Bild und ein runderer Kosmos, wo der Kunde sich dann wohlfühlt und Dinge findet, die begehrlich sind.
Würdest du das dann bestätigen, wenn ich sage, oder die Behauptung, dass durch den Trust, den ihr habt, auch als Marke Bräuninger und man weiß, dass ihr das sozusagen sauber kuratiert, dass man dadurch eigentlich in einem sicheren Bereich ist, auch wenn es dann neue Produkte gibt, die ich jetzt zum Beispiel sonst beim Bräuninger nicht kaufe, weil ich ein Klamottenkäufer bin, jetzt aber ohne weiteres Schmuck kaufen würde, weil ich mir denke, wenn die das haben, dann ist das gut.
100%. Also gerade bei Schmuck, ne, da gibt es Einzelteile, die haben einen fünfstelligen Verkaufspreis und die werden auch verkauft. Und die würdest du, glaube ich, nicht von irgendeiner anonymen Plattform kaufen. Die würdest du sicherlich auch von der Marke selber kaufen. Wir haben mit Luxusschmuck auch eine Lösung gefunden, wie wir Tiffany beispielsweise auch in Polen verkaufen über Marktplatz. Da ist Tiffany gar nicht in der Form präsent im digitalen Handel. Und 100% brauchst du diesen Trust und hilft dir dieser Trust dabei zu sagen, wenn ich das bei Bräuninger kaufe, dann bin ich mir sicher, das ist echt, was auch nicht ganz relevant ist in dem Kontext. Und das kommt auch an, ist sowieso auch versichert im Transport. Und ich habe auch dann in den After-Sales-Prozessen alles, was ich brauche, sei es Kundenservice, Fragen zum Artikel, Reklamationen, Retoure. Wenn ich da einen signifikanten Betrag investiere, will ich das auch vorher schon sichergestellt haben.
Ich finde jetzt ich ziehe da mal was raus, weil ich das, wenn wir da ein bisschen rauszoomen zu dem Bereich, wo wir gerade waren, also Trust und Marktplatz in der Luxusbranche ist ja jetzt nicht gerade eine Liebesheirat, würde ich jetzt mal sagen, von Anfang an. Wie Marktplatz-ready würdest du dir die Luxusbranche inzwischen sehen? Also die Einsicht, dass man daran nicht vorbeikommt, aber eben auch die Readiness, das anzubieten, was du jetzt eigentlich gerade beschreibst, diese Customer Journey, diese Sicherheit, es kommt an, es ist echt, es hat eine Wertigkeit von Anfang bis Ende. Sind wir soweit oder ist es immer noch, in den Kinderschuhen vielleicht nicht, aber wie würdest du das einschätzen in der Branche?
Ja, ich glaube, du kannst es gar nicht so pauschal einschätzen. Auf der einen Seite spielt das Marktplatzmodell natürlich den Luxusmarken ein Stück weit auch in die Karten, weil sie komplett die Kontrolle haben. Ne? Sie haben die Hoheit über den Preis, sie haben die Hoheit auch über die Experience beispielsweise, wie sieht das Paket aus, der Versand aus. Und das ist ja nicht unwichtig in einer Zeit, wo sich viele Luxusmarken sehr stark konzentrieren auf die Vertriebspartner, auf die Frage, über welche Kanäle sie die Kundinnen und Kunden ansprechen. Auf der anderen Seite hast du halt, und das Thema Luxus Ready auch natürlich so, das Thema auch, sagen wir generell Daten und Digitalverfügbarkeit. Wir haben nach wie vor wirklich echte Manufakturen auch dabei, die haben Produkte ohne ERN-Codes. Da hast du jetzt nicht so standardisierte E-Com-Prozesse, wie du sie bei Playern mit skalierten Modellen und deutlich größeren Anzahl Artikeln und größerem E-Com-Volumen hast. Und da hast du dann wirklich das ganze Spektrum. Du hast da Unternehmen, die können das perfekt abbilden. Wir haben auch gesehen, auch bei euch wieder beim ECD, den wir in Mailand hatten, letztes Jahr schon, da waren viele Marken dabei, die aus der Luxuswelt sich intensiv um Marktplatz bemüht haben. Aber du hast genauso auch die Marken, die das einfach hatten und nicht können, wo du immer noch ein Intermediary brauchst, um das überhaupt abbilden zu können.
Ja, wo du schon mit Mailand und Polen angefangen hast, und das ist mal zum Thema, also in unterschiedlichen Kontexten.
Hauptsache Italien,
genau. Dann lass uns mal zum Thema Internationalisierung kommen, weil in der Regel hört man ja von Unternehmen, die jetzt ein Geschäftsmodell haben, nicht so wahnsinnig viel. In einem Falle haben wir, glaube ich, in diesem Jahr sogar schon von zwei Ländern gehört, nämlich einmal von Österreich und einmal von Niederlande, wohin ihr auch das Marktplatzgeschäft internationalisiert habt. Mhm. In anderen Ländern seid ihr mit dem Handelsmodell schon live und jetzt dort auch mit dem Marktplatzgeschäft. Bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, würde mich mal interessieren, nach welchen Kriterien ihr auswählt. Zum einen, in welches Land ihr geht, das ist sozusagen, also sozusagen als Bräuninger, als Marke. Und dann auch, in welchem Land ihr dieses Marktplatzmodell anbietet. Denn das ist ja durchaus auch für andere mal ganz spannend, glaube ich, zu erfahren, was so die Entscheidungskriterien sind.
Also grundsätzlich ist Internationalisierung für uns eine super wichtige strategische Säule. Ja, für uns als deutschen Händler, den es seit 145 Jahren gibt und mit einem Modell, das funktioniert, ist das einfach total sinnvoller und logischer Schritt, unser Geschäft international zu nehmen. Und da bietet sich online einfach an, weil du viel mehr ausprobieren kannst, weil du nicht die Upfront-Investments brauchst und weil du auch viel mehr gleichzeitig probieren und machen kannst. Und wir sehen auch, dass das Modell verfängt, dass es viele Märkte gibt, in denen tatsächlich auch noch Platz für dieses kuratierte Premium-Luxus-Sortiment ist, das Angebot ist, wo es wirklich auch im Multi-Brand-Bereich, teilweise auch im Mono-Brand-Bereich, dieses Angebot noch nicht gibt. Und wie suchen wir uns die Märkte aus? Das machen wir wirklich erstmal auf dem Reißbrett strategisch. Wir schauen uns immer an, wie groß das Marktpotenzial, also was ist sozusagen die Größe der relevanten Zielkunden auch in unserem Bereich. Wie groß ist auch das Potenzial, in so einen Markt reinzugehen, im Sinne von, da sind schon 5 andere Player, die genau das Gleiche machen wie wir, versus da ist wirklich auch noch einen kompletten Whitespot, hast du sicher nirgendwo, aber zumindest noch einen Platz für einen Bräuninger. Und dann am Ende auch die Frage, was ist unsere Ability to win in den Märkten? Also wie können wir mit unserem Modell und mit unserem Setup auf dem Markt funktionieren? Also mit einer zentralen Logistik momentan auch aus Deutschland heraus. Wie ist auch insgesamt so der Trigger, der in den Märkten funktioniert? Du hast schon auch innerhalb von Europa noch stark unterschiedliche Märkte bezogen auf, wie discount-affin sind die, wie stark geht es dann über Preis, auch bis hin ins obere Premium-Segment, oder wie sehr hast du da auch eine Möglichkeit, wirklich einen nachhaltigen Erfolg zu schaffen. Also da haben wir eine Clusterung der Märkte, die wir verfolgen. Wir haben auch unterschiedliche Ansätze in den Märkten. Wir haben mehrere Märkte, wo wir wirklich voll lokalisiert sind, also mit eigener Sprache, eigener Währung, eigenen Zahlarten, eigenen Carrier-Lösungen. Und jetzt auch teilweise eigenem Sortiment, komme ich gleich im Kontext Marktplatz auch drauf. Und dann haben wir auch einen englischsprachigen momentan noch Shop, der verschiedene Märkte bedient. Also wenn du heute aus Italien oder Spanien bei uns bestellst, dann funktioniert das über diesen englischsprachigen Shop und du hast halt keine lokalisierte Custom Experience. Mhm. Und entsprechend bespielen wir die Märkte natürlich auch anders, ne? Also auch mit anderen Marketing-Budgets. Und das eine ist eher transaktional, das andere wirklich auch Zielmarkenaufbau und nachhaltig dort auch Kundenbindung zu schaffen. Und bezogen auf Marktplatz ist es aus einer strategischen Sicht klar, dass wir in den Märkten, wo wir wirklich sagen, da sehen wir eine Chance, ein relevanter Player zu werden, da müssen wir auch mit dem Ganzen, was Bräuninger zu bieten hat, zumindest digital rangehen. Also dazu gehört Marktplatz, dazu gehört auch das Loyalty-Programm beispielsweise, was wir auch noch nicht in allen Märkten ausgerollt haben, und die App und weitere Themen. Und bezogen auf Marktplatz ist es, glaube ich, zum einen so, dass wir einfach sehen, du hast viele Märkte, die sind europäisch unterwegs, Marken, die sind europäisch unterwegs, die machen hochgradig genauso Sinn, in Deutschland wie auch in den anderen Märkten anzubieten. Und mehr spielt jetzt auch eine Rolle, was für Erkenntnisse und Learnings wir in den Märkten sammeln. Was fehlt uns denn da noch? Also was fehlt uns vielleicht auch noch an Marken, die wir so in der Form gar nicht haben? Oder auch innerhalb von Marken, was ist das Sortiment? Wenn du jetzt für den polnischen Kunden oder den rumänischen Kunden einkaufst, würdest du sicherlich eine andere Selektion wählen als für den deutschen Kunden oder den skandinavischen Kunden. Und das kannst du natürlich auch über Marktplatz wunderbar abbilden, indem du halt selektiv Styles hinzufügst, die vielleicht sogar teilweise nur in einzelnen Ländern anbietest. Also das ist so ein bisschen die ganze Story drumherum.
Und ich habe ja gesehen, in Österreich, da war zu lesen ja vor allem Trachten und Skiausrüstung. Also es ist ja dann schon...
Ja, also es liegt natürlich nah,
aber macht Sinn.
In der Tat ist es ein bisschen klischeehaft, aber du hast zum Beispiel in Österreich die Ballsaison, die sehr lange geht, was ein Riesenthema ist. Wenn du das versuchst, jetzt nur Copy-Paste mit der deutschen... wann ist die Abiball-Zeit-Logik zu übersetzen, dann wirst du nicht weit kommen. Wenn du auch wirklich ein Thema auch drumherum baust, wenn du auch guckst, dass du entsprechend Umfeldern marketingseitig unterwegs bist, kommunizierst und das spielst, hast du da eine Riesenchance, mit unserem Sortiment eben auch relevant zu sein. Genauso das Thema Trachten ist da genauso wie in Süddeutschland relevant, aber auch teilweise mit einem anderen Zeitpunkt. Ski sowieso, du hast auch andere Ferienzeiten. Wenn du das berücksichtigst, hast du eine große Chance, da wirklich auch spot on der Kundennachfrage, dem Kundenbedarf zu begegnen.
Was ich daran ja stark finde, also jetzt mal unabhängig davon, wie erfolgreich das ist jetzt als Geschäftsmodell oder der Umsatz, was du da kulturell auch lernst, was du jetzt auch gerade beschreibst, was man ja als Asset auch mitnimmt, wie du international einfach agierst und wie tief du Bescheid weißt, das ist etwas, was du sonst ja überhaupt nicht weißt, weil du es nie in Betracht ziehen musst. Es sei denn, du bist wirklich lokalisiert in einem bestimmten Markt. Und sowas finde ich auch so aus kulturellem Aspekt wahnsinnig spannend, was du da lernst. Ja, mega. Mein Bereich, ne? Marketing, Kommunikation, dann Bescheid genau. zu wissen, wie du das tust, ist unbezahlbar.
Das sind auch ganz viele Dimensionen, die noch dazukommen. Du sagst, genau, Marketing, also du hast zum Beispiel in Polen, total spannend, in Warschau hast du in den großen Ausfallstraßen riesen Billboards, mit denen du wirklich jeden Tag Tausende, Zehntausende Pendler erreichst. Du hast noch eine viel relevantere Shopping-Center-Infrastruktur teilweise. Und du lernst natürlich auch darüber, was ist relevant für die Kunden und was stellen die auch für Fragen im Customer Service. Ja? Und also zum Beispiel gerade das Thema echt und echte Produkte, Originale und kein Fake, ist zum Beispiel Richtung Osteuropäer noch viel, viel relevanter und wird viel, viel häufiger gefragt. Musst du dann auch schauen, dass du es viel stärker in den USPs auch kommunizierst, weil es die Kunden einfach umtreibt und weil es am Ende auch, wenn du jetzt hier in Deutschland seit über 100 Jahren bist, die Kunden kennen dich seit Generationen, auch aus dem stationären Handel, dann hast du diesen Trust über halt viele Jahre aufgebaut. Wenn du aber in ein Land kommst, wo du nur digital unterwegs bist, wo die Kunden teilweise den Namen deiner Brand gar nicht aussprechen können, dann musst du da auch anders reingehen, stimmt, kommunikativ. Und wir machen zum Beispiel, letzter Punkt dazu, wir versuchen auch mit dieser Heritage da durchaus zu spielen. Also wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Aktion gemacht. Wir haben polnische Influencerinnen und Influencer nach Deutschland eingeladen und sie eine Tour quasi durch den Bräuninger Department Store gehen lassen und auch da gezeigt, was wir anbieten, also unsere Special Service, unsere Personal Shopping Themen, unsere Events und das dann auf ihren sozialen Kanälen spielen, um einfach dem Kunden, der Kundin in Polen so ein bisschen Flavor dafür zu geben, was dahinter steckt. Echte Menschen, echte Experience, echte lokale Präsenzen auch und das hilft unheimlich bei Trust-Aufbau, ist aber was, wo du dranbleiben musst, was du kontinuierlich spielen musst. Das geht nicht über Nacht.
Also, das ist doch immer nur alles richtig gemacht, kann man da nur sagen. Ne? Also, es ist genauso, wie man das will. Ist auch so zeitgemäß, ne? So, dass du halt Heritage hast und die auch zeigst und, aber eben nicht dich diesen modernen auch Erzählmodellen, die ja nichts anderes Influencer sind, dann irgendwie da Berührungsängste hast oder so. Und dann hast du auch noch diese kulturelle Bildungsreise quasi, die du da mitverkaufst. Also, das finde ich ganz, ganz großartig.
Ja, für uns geht es auch nicht anders. Also, wir werden niemals jetzt in einem Markt wirklich relevant und groß sein, weil wir von Anfang an die besten Promotions anbieten und die Kunden über Preissuche uns finden, sondern wir werden immer sehr stark über die Gesamtstory, über die Gesamt-Bräuninger-Marke, über die Experience, die wir damit verbinden und die wir natürlich auch zum Kunden und zur Kundin bringen wollen, kommen. Und da musst du auch anders angehen, musst du viel stärker auch eine Geschichte zu erzählen. Und ich würde auch sagen, da sind wir auf einer Reise. Ne? Das ist auch noch nicht an allen Stellen so, dass es perfekt funktioniert, aber das ist ein ganz wichtiger Teil davon.
Mhm. Wenn wir beim Thema Marktplatz nochmal bleiben, was ich ja ganz spannend finde, ist, dass ihr sozusagen erst in Anführungsstrichen normal internationalisiert und dann das Marktplatz-Thema ja auch ein Stück weit nachzieht. Was sind aus deiner Sicht die Haupthürden, die man dann noch on top hat, wenn man das im Ausland hat? Und was könnt ihr wiederverwenden? Also ich fand ja zum Beispiel zwischen, ich glaube, Österreich, glaube ich, zuerst und Niederlande, das war ein relativ kurzer Zeitraum. Kann man da viel wiederverwenden? Oder ist das einfach jedes Mal wieder komplett neu, was ihr da aufbauen müsst?
Also technisch kannst du es dann irgendwann relativ gut skalieren und duplizieren und das ist auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Ich würde sagen, Das Kritischste ist eigentlich fast die Partner-Relationship, weil in einem Dropship-Modell wie unserem musst du ja mit jedem Partner wieder schauen, kann der in das Land schicken. Teilweise haben die dann auch Distributoren oder ähnliche Konstrukte, muss man halt genau schauen, muss teilweise auch eigene Verträge nochmal pro Land abschließen, muss schauen, können die auch die Service-Levels erfüllen, die wir dann für den Kunden fordern. Das ist eigentlich die aufwendige Detailarbeit, dass du da wirklich im Detail reingehen musst. Und deshalb haben wir auch jetzt zum Beispiel in Österreich oder in den Niederlanden noch nicht die gleiche Anzahl Partner live wie in Deutschland, weil du das wirklich sukzessive dann durchexerzieren musst. Das ist eigentlich so das Hauptthema. Das ist keine Riesenhürde, aber es dauert einfach Zeit und musst schauen, dass du das Schritt für Schritt auch auffüllst. Es bringt dir jetzt nichts, in 10 Märkten gleichzeitig Marktplatz live zu nehmen, aber überall nur mit 3 Partnern.
Mhm. Aber das ist ein spannender Aspekt, was sozusagen die Partnerfähigkeiten angeht, ne? Weil normalerweise, wenn wir sagen, super, ihr macht das jetzt, dann gehe ich gleich mit. Ist es eher so, dass ihr die Partner bremsen müsst, weil du sagst, naja, du schaffst schon in Deutschland nur 3 Tage, wenn du nach Holland 5 brauchst, brauchst du gar nicht erst zu versuchen. Die erwarten da 24/7 Delivery innerhalb von 10 Stunden, sozusagen. Oder wollt ihr und die Partner sagen, ich würde gern, aber ich kann es nicht? Also wie ist sozusagen die, also seid ihr da strenger oder ist der Partner einfach vielleicht...
Kommt sehr auf den Partner an. Also du hast ja mehrere Marken mittlerweile, die wirklich paneuropäisch unterwegs sind und das genauso gut spielen mindestens wie wir, ja, die in alle Länder in Europa schicken und da hochprofessionalisiert unterwegs sind. Für die ist das fast ein Mausklick. Und dann hast du aber auch Partner, für die ist das nicht so. Wir haben auch eine Reihe von deutschen Händlern, auch stationären Händlern angebunden. Und da muss man halt immer gucken. Manchmal geht es dann vielleicht noch bis Österreich, aber dann hast du halt in Ländern mit einer anderen Sprache oder dann später einer anderen Währung nochmal ganz andere Herausforderungen. Also wirklich sehr partnerabhängig, kannst du so pauschal nicht sagen. Und ich würde sagen, es gibt die üblichen Verdächtigen, die großen Marken, die du überall in Europa bekommst, die machen das hochprofessionell. Und da können wir auch, glaube ich, noch viel lernen. Und genauso hast du eben Partner, mit denen musst du ein Stück weit den Weg gemeinsam gehen und das entwickeln.
Was mich da interessieren würde, ist das strategische Rational, was du zu Beginn angesprochen hast, in puncto Internationalisierung. Wenn man sich sozusagen die Plattform anguckt, dann gibt es ja zum einen die in alle Länder gehen, ne, wie in Zalando, wie in About You. Dann gibt es aber auch so Local Player wie Bol, Allegro vielleicht noch, also die haben ja auch noch ein paar Länder in Osteuropa, Bol eigentlich nur Holland und Belgien und die versuchen dann in ihrem Land extrem tief sich zu verankern. Und das ist ja eigentlich unterschiedliche Ansätze. Jetzt habt ihr euch aus dem Stationärhandel kommend für eine internationale Strategie entschieden. Warum geht ihr diesen Weg und nicht den Weg, den du am Anfang mit Schmuck beschrieben hast, wo man sagt, okay, wir versuchen den Bestandskunden hier maximal auszuschöpfen, Kaufakte zu erhöhen, neue Sortimente zu machen. Macht ihr auch, aber ihr geht trotzdem international. Und das finde ich insofern spannend, weil man jetzt die Marke, wie du es eben auch beschrieben hast, in einigen Ländern ja noch gar nicht so kennt. Ist es einfach die Opportunität, weil es solche Konzepte da nicht gibt oder was ist sozusagen der Hintergrund?
Ehrlicherweise sind beides strategische Stoßrichtungen, die für uns ein Stück weit funktionieren. Also wenn du zum Beispiel über Ausschöpfung in Deutschland nachdenkst, dann ist in den letzten Jahren der Markt für Premium Beauty total interessant, hat sich total interessant entwickelt. Und da sind wir auch eine Welle mitgeritten. Wenn du dir heute unser Beauty-Angebot anschaust, ist das völlig anders als noch vor ein paar Jahren. Hm. Viele Marken auch nicht mehr dabei, deutlich hochwertiger geworden. Du hast aber auch Anbieter, die wirklich durch die Decke gehen über teilweise Social Media. Du hast in unseren Beauty-Abteilungen auch stationär auch teilweise völlig andere Zielgruppen mittlerweile, als das noch vor ein paar Jahren war. Deutlich jünger, deutlich mehr Männer. Da sind teilweise dann die 3, 4 Kids unterwegs, die kaufen sich dann gemeinsam einen Duft und wechseln sich ab, wer den benutzen darf. Also du hast wirklich nochmal völlig andere Zielgruppe. Also will nur sagen, das macht total Sinn für uns auch da zu schauen. Deshalb auch dieses abundierende Marktplatzsortiment. Wir sind auch im Home and Living Bereich da mittlerweile unterwegs, wo es Sinn macht, neue Zielgruppen nochmal in Deutschland anzusprechen oder die bestehenden Zielgruppen noch mit einem ganzheitlicheren Sortiment auch anzusprechen. Und genauso ist aber auch der Kern, und wir sind zum Beispiel auch noch nicht mit allen Sortimenten in allen Märkten live, aber dieser Kern von Fashion Lifestyle, tolle Markenauswahl in die Länder zu bringen, der funktioniert einfach. Ja, das haben wir gesehen, der funktioniert für uns auch relativ schnell auf einem guten Scale und auf einer guten Größenordnung. Und wir sehen auch in den neuen Märkten sehr gute Entwicklungen der Kundenkohorten, der Retention Rates. Teilweise gibt es Märkte, die sind seit 5, 6, 7 Jahren dabei. Da ist die App-Nutzung höher als in Deutschland, weil es vielleicht auch affinere Märkte sind, weil du dann vielleicht von Anfang an ein Stück weit auch jüngere Zielkunden hast, die auch in dem Segment unterwegs sind. Also ich würde sagen, das widerspricht sich überhaupt nicht. Das sind zwei Zielrichtungen, die Sinn machen, wenn du daran glaubst, dass du mit deinem kuratierten Ansatz einen USP für den Kunden hast, den auch durchaus in die Welt zu tragen.
Mhm. Ja. Jetzt muss ich nochmal auf was zurückkommen, was du auch, glaube ich, erwähnt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, nämlich ein bisschen so Infrastruktur, Maschinenraumthemen. Logistik und Lager und so weiter, habe ich das richtig verstanden, dass ihr das alles aus Deutschland heraus steuert und versendet und jetzt in den Ländern quasi nicht physisch vor Ort seid? Und mich würde eben interessieren, gibt es da einen Tipping Point, wo man sagt, ab da wird es interessant oder spielt es jetzt in diesen angrenzenden Ländern, was ja Österreich, Niederlande und Polen trotzdem sind, eigentlich gar keine Rolle in der Überlegung oder kommt man da irgendwann nicht drum herum?
Ich glaube, ab einer gewissen Größenordnung kommst du irgendwann nicht mehr drum herum, aber ich glaube, dass wir die auch noch lange nicht erreicht haben. Also du kannst durchaus auch aus Deutschland raus in manchen Ländern akzeptablen, in anderen Ländern auch wettbewerbsfähigen Zeiten zum Endkunden hin liefern. Gibt mittlerweile auch diverse Möglichkeiten, das mit lokalen Carriern zu tun, auch schon in kleinen Mengen. Wichtig ist, dass du dich auf das Verhalten der Kunden einlässt. Also es gibt Märkte, da ist zum Beispiel das Thema Parcel Locker super wichtig. Wenn du das nicht hast, kannst du vergessen, brauchst nicht antreten. Und dann geht das auch. Der Schritt zu sagen, du du internationalisierst auch deine Logistikinfrastruktur, ist natürlich auch immer ein Schritt, wo du dann eben gut aufpassen musst, dass du nicht sehr schnell ineffizient wirst bei der Allokation, ne? Und dass du halt, wenn du deinen Stock irgendwie splittest auf verschiedene Lager, das bringt auch nicht nur Vorteile. Und unser Standort in Sachsenheim, der ist super automatisiert, der beliefert auch unsere Häuser. Mit dem sind wir sehr happy. Aber ich denke, irgendwann ab einer gewissen Größenordnung, das zeigen ja auch andere, die das dann in einem nochmal größeren Scale tun als wir, dass du das durchaus auch in Erwägung ziehen musst. Für uns ist aber im Moment kein Thema.
Wie siehst du das sonst mit den Ökosystemen in den anderen Ländern, wenn es um Content-Lokalisierung geht, wie man dort Werbung schaltet, welche rechtliche Situation gibt? Ich glaube, in Polen ist ja sowas wie Zahlung an der Haustür ja ein ganz anderes Thema als bei uns. Fließt das bei euch auch in Überlegung rein, in andere Länder zu gehen? Und wie würdest du das momentan sehen in anderen Ländern? Also wie reif sind diese Märkte da?
Ja, du musst eigentlich für jedes Land, kannst du eigentlich immer die gesamte Wertschöpfungskette und die funktionalen Themen durchgehen und kannst überlegen, okay, was brauche ich an Zahlarten, was brauche ich an Marketing, was brauche ich an Sortiment und was brauche ich auch an Customer Service beispielsweise. Delivery haben wir drüber gesprochen. Und du hast in manchen Ländern zum Beispiel mobile Zahlarten, die super relevant sind. Da musst du dann wiederum gucken, dass du Parameter so einstellst, dass die nicht auf einem Default von 100 Euro pro Transaktion beispielsweise sind. Da gibt es so ein paar Feinheiten, die du relativ schnell lernst. Cash on Delivery ist ein Thema, zum Glück nicht so massiv in Polen, aber wenn du zum Beispiel Richtung Rumänien gehst oder andere Märkte da drumherum, ist das ein Riesenthema. Da hast du dann auch ganz andere operative Herausforderungen. Also wie bekommt jemand bei einer Retoure sein Geld zurück, der Cash an der Haustür bezahlt hat beispielsweise? Und du hast Marketing angesprochen. Ich glaube, da bieten uns mittlerweile gerade Richtung Content, die Ansätze von KI auch ein Riesenpotenzial, das viel lokalisierter zu machen. Ja, also nicht mehr mit einem Content auf alle loszuschießen, bis hin dann irgendwann auch Produktfotografie, die Models anders zu haben, andere Models für den gleichen Artikel, je nachdem, in welchem Markt du unterwegs bist oder auch andere Art von Bilder. Da musst du auf die lokalen Bedürfnisse eingehen. Und das Schlimmste, was du machen könntest, wäre quasi zu versuchen, deutsche Ansätze in lokale Sprache zu übersetzen und dann zu hoffen, dass das fliegt.
Also wenn ich jetzt an Bilder denke, schon die Frage, welcher Modeltypus sollte jetzt eigentlich eine Klamotte tragen? Ne? Das ist ja auch schon mal eine relevante Fragestellung.
Ja, wobei natürlich dann die Frage auch relativ schnell ist, ist dann Land das entscheidende Kriterium oder ist das nicht am Ende ein Personalisierungsthema, wo du sagst, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aus welchem Land kommt der, sondern oder die Kundin, sondern was ist sozusagen die Präferenz und die Einstellung? Da passiert, glaube ich, gerade wahnsinnig viel und da werden wir, denke ich, die nächsten auch ein, zwei Jahre ganz unterschiedliche und neue Ansätze auch sehen.
Wie ist das mit der Ware? Ich erinnere mich dunkel an eine Zeit, wo ich selber noch Marktplatzgeschäft betreiben durfte. Da hatten wir eine amerikanische Marke und wir haben über den deutschen Importeur auch genau diese Produkte bekommen, war eine sehr bekannte Jeansmarke. Und wir hatten eine unfassbar hohe Retourenquote, weil das eigentlich die amerikanischen Produkte waren. Und irgendwann hat die Marke dann gesagt, okay, wir lassen in der Türkei produzieren und hat sich dann sozusagen bekannte Jeans-Produzenten gesucht, hat das da machen lassen. Und das hatte einen massiven Impact, weil sie dann sozusagen mit europäischen Passformen und Größen operiert haben. Erlebt ihr das auch, dass sozusagen länderspezifisch gewisse Marken und Produkte eigentlich gar nicht funktionieren, weil der Größenlauf dann nicht funktioniert? Also wenn ich zum Beispiel in Massimo Dutti-Laden gehe, dann werde ich schon mittlerweile rausgewunken, weil die genau wissen, ich bin 2 Meter, italienische Marke, das wird nie was. Aber nichtsdestotrotz haben die ja in Deutschland einen Store. Ne? Aber sozusagen die Lokalisierung auch des nämlichen Produktes, spielt das auch bei euch eine Rolle?
Ja, das ist so ein Evergreen. Du musst da echt tierisch aufpassen, dass die Übersetzungen stimmen. Das merkst du auch dann sehr schnell in der Returnquote, wenn das mal nicht so ist. Das kannst du ja alles lösen, indem du halt einfach schaust, dass du saubere hinterlegte Größentabellen hast, die im Zweifel anpasst, je nach Maßstab. Wir vermessen in der Regel auch die Artikel, dass wir zumindest sagen können, was ist so die Rückenlänge, welche Größe trägt das Model. Also das kannst du schon auch steuern, aber das ist ein Riesenthema und da kannst du dich nicht immer auf die Daten verlassen, die du von allen Suppliern bekommst, sondern musst du selber eine Kompetenz entwickeln, um das zum Kunden hin sicherzustellen, absolut.
Ist ja schon traurig, ne? Dass man, also wo du sagtest, man kriegt nicht die korrekten Daten des Produktes von dem nämlichen Supplier, du musst noch selber vermessen, das ist in der Tat erstaunlich, ne? Dass Artikeldaten weiterhin so ein Problem sind.
Das ist aber auch genau der Grund, warum so die Standard-Sizing-Tools teilweise auch an ihre Grenzen geraten. Du hast auch wirklich nach wie vor so anekdotisch die Beispiele, wo dann der Leisten von einem Schuh halt im Folgejahr ein anderer ist als im Jahr davor und die 46 sind dann eine 46. Und das als Händler zu erkennen, der dann quasi Ware noch von der Marke bezieht, das dauert natürlich seine Zeit und ist nicht immer ganz so easy. Groß und Ganzen funktioniert das mittlerweile sehr gut, aber du hast diese Fälle nach wie vor und musst einfach da genau drauf achten.
Na, ich meine, wenn das alles immer perfekt liefe, bräuchte man ja keinen Podcast, wo man drüber spricht, ne? Dann wäre ja alles wunderbar.
Wäre langweilig, ja.
Ich möchte jetzt ganz gerne was einschieben, bevor wir dann allmählich auch Richtung Ende schon kommen. Das ist ja völlig wahnsinnig, wie schnell hier die Zeit vergeht, weil das im Eingangs von mir erwähnte Retailtainment, dieses Buzzword, mich auch sehr interessiert. Und ich weiß ja auch von euch, und nachdem wir ja schon ein paar Mal Kontakt hatten, Felix, auch auf ECD-Bühnen und drüber gesprochen hatten, auch im Rahmen Loyalty-Programm und so weiter, dieses dem Kunden mehr bieten als eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur die Produkte. Kannst du da mal kurz was sagen, wo ihr da gerade steht? Ich weiß, es gibt so Kulinarik-Abende bei Bräuninger in Stuttgart, aber ist das etwas, spürt ihr da einen Effekt schon? Ist das was, wo ihr sagt, das ist die Zukunft? Oder macht man das, weil man das halt macht? Oder ist das eine strategische Säule? Ist es etwas, wo man sagt, das muss man aufbauen, weil da eigentlich ein Teil der Experience definitiv stattfindet und noch mehr in der Zukunft?
Also mein Lieblingsthema ist das, glaube ich, im Moment, das sind nicht nur einzelne Kulinarikabende, sondern das ist ganz eng und ganz tief in unserer DNA verwoben. Wir haben für uns die Maxime, wir möchten der Perfect Host sein. Das ist so das Wort, was auch du im Unternehmen ganz häufig hörst, der perfekte Gastgeber für Kundinnen und Kunden. Und das steckt, glaube ich, diese Gastgebermentalität steckt ganz stark in der DNA, auch seit 145 Jahren im stationären Handel verwoben. Und das heißt einfach, das geht darüber hinaus, dass du zu uns kommst, um eine Transaktion zu machen. Wir wollen nicht transaktional mit dem Kunden sein. Wir haben viele Events in den Häusern, das ist richtig. Wir machen auch mit den Kundinnen und Kunden gemeinsam diverse Dinge, teilweise auch mit Marken zusammen. Wir sind auch bei externen Events vertreten. Zum Beispiel jetzt sind wir nächste Woche beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel mit unseren österreichischen Kunden, nur als Beispiel. Da gibt es ganz viele Dinge, die wir forcieren, wo wir auch versuchen, Teil der Gesellschaft zu sein und da auch ein Stück weit den Kunden einfach eine Orientierung zu bieten, wenn es um, wir hatten immer diesen Claim, die Welt der schönen Dinge, also wenn es um geschmackvolle Erlebnisse geht und ähnliches. Und das wertschätzen unsere Kundinnen und Kunden auch an uns. Deshalb kommen sie auch zu uns. Das finden die toll. Du hast bei uns den Special Service, du kannst dir bei uns kostenlos ein Appointment buchen, da wird ein Raum für dich ausgestattet, gibt es was zu trinken und du hast 2-3 Stunden Fashionberatung und kannst kaufen, was du möchtest oder es auch lassen. Wir haben ein Clienteling-Tool, mit dem du immer mit unseren Verkäufern auch in Kontakt treten kannst, wenn du das möchtest, wenn zum Beispiel neue Ware deiner Lieblingsmarke ankommt. Also gibt es ein Riesenspektrum an Themen, was uns umtreibt, was uns wichtig ist. Und die große und spannende Challenge ist natürlich, das auch ein Stück weit in die digitale Welt zu übertragen. Die Kunden, die uns aus dem stationären Geschäft kennen und die gerne auch online bei uns einkaufen, für die fühlt sich das sehr nahtlos an. Du hast natürlich die ganzen Prozesse, die Multi-Channel-Prozesse. Aber das muss halt mehr sein. Wir haben, auch nur so als Beispiel, ist am Ende ist ein Feature, aber ein sehr spannendes. Wir haben zum Beispiel dieses Virtual Try-On bei uns eingeführt, zusammen mit Google entwickelt, wo du einen Großteil der Produkte dir selber anziehen kannst, ja, wo du dir ein Foto von dir machen kannst und dann siehst du, wie das T-Shirt oder die Jacke oder die Hose an dir aussieht. Wir experimentieren diverse Dinge auch. Ich glaube, auch da die Welt der KI bietet nochmal neue Möglichkeiten, um da anders ranzugehen. Wir haben hinter unserem Loyalty-Programm Beyond bei Bräuninger eine ganze Vorteilswelt, wo du auch Experiences mit uns buchen kannst. Wir füllen beim Cannstatter Vasen ein Zelt mit 3000 Kundinnen und Kunden und feiern mit denen einen Abend. Also das macht so Bräuninger aus. Und das ist Teil der DNA, die sich auch für uns ganz natürlich anfühlt und wo auch sämtliche Online-Experiences immer hinterfragt werden vor dem Hintergrund, ist das ein Perfect Host Moment? Ist das eine Experience für den Kunden, die exceptional ist? Und das spiegelt sich hoffentlich in vielem, was wir tun, auch spürbar wieder.
Ich denke mir die ganze Zeit, was ist denn das für ein Geräusch im Hintergrund, das ich habe? Jetzt weiß ich, das ist Marcells kleines gelbes Filzherz, das höher schlägt seit das Wort ATP-Turnier in Kitzbühel.
In Kitzbühel ist ja, das Herz kitzelt quasi.
Das höre ich, quasi, das höre ich schlagen.
Nein, also das da gewinnt ja ganz, nie ein Deutscher.
Das finde ich ganz toll, weil ich glaube, also nicht nur auch als Optimist, der ich bin, ist, dass das die Zukunft ist für da alles, was man stationär jetzt bezeichnen wird, diese Erlebnisse und dann die Lust aufkaufen, weil man da ist und nicht loslaufen, um zu kaufen unbedingt, sondern weil es ein toller Abend ist, weil man dieses Erlebnis hat, will man auch dann das tragen, was dann dazugehört. Also da glaube ich fest dran. Da hatten wir eben eine Spezialfolge in der letzten Ausgabe, deswegen war mir das jetzt auch nochmal sehr wichtig. Und ich glaube, dass man daraus dann, wenn ihr das als euch so auf die Fahnen schreibt oder aufs Stuttgarter Stammhaus außen drauf, man wahnsinnig viel lernt, das man dann digital auch verwenden kann, weil die sagen diese Human Factor, den man erlernt, wenn man mit 3000 Leuten gemeinsam in einem Bierzelt ist, das ist nicht so, dass es den digital nicht gibt. Da sind Faktoren drin, die man dann mitnehmen kann, weil man das eben macht, aber man muss es machen. Und das finde ich stark, dass ihr da so Wert drauf legt. Also da kann ich nur sagen, Hut ab, dass ihr das so hochhebt in der Strategie. Das finde ich super.
Ja. Und ich würde auch sagen, also das perfekte Anschlussthema zu Human Factor ist natürlich KI. Deswegen würde ich darauf gerne nochmal zum Schluss als Frage eingehen. Ich finde es immer schön, dass wir das hier nur am Rande machen, um dem Ganzen auch nicht mehr Gewicht zu geben, als es in vielen Kaufprozessen hat, weil es ja letztendlich auch ein Helfer ist und jetzt nicht irgendwie ein eigenes Geschäftsmodell ist, sondern etwas, was unterstützt. Und was mich interessieren würde, ist insbesondere aus einer Marktplatzsicht, was deine Sicht, Felix, ist auf das Thema KI-gestützte Prozesse. Also wenn ich jetzt eine Marke bin, wo kann KI helfen, meine Marktplatzprozesse zu optimieren? Ja. Wie kann es euch helfen, Dinge einfacher zu machen, Originale zu erkennen? I don't know. Also wenn man erstmal weggeht von, wir haben ja einen Chat-Agent oder wir sind in der Lage, irgendwie zu dem Kunden zu kommunizieren, was ja, glaube ich, gängig ist und auch was man auch verstehen kann, versuche ich so ein paar Perlen zu finden, wo du sagst, okay, hier in diesen Prozessen, wenn KI noch eine gewisse Hürde nimmt oder was ihr heute schon seht, da gibt's wirkliche Hebel, um das Geschäft so zu rentabilisieren, dass sich eine Internationalisierung lohnt, dass es sich auch lohnt, damit zu beschäftigen, obwohl ich jetzt nicht 5 Leute draufsetzen muss, wo es dann vielleicht ein bisschen unrentabel wird. Das wäre eigentlich so der spannende Blick.
Also ich glaube, kurzfristig, was du auch heute schon echt angucken kannst, ist zum einen natürlich naheliegend das ganze Thema Content. Ja? Du hast also Übersetzungen, Riesenthema, aber du hast auch von allen möglichen Marktplätzen unterschiedliche Anforderungen an den Content. Und das ist auch heute noch so, dass teilweise Marken dann ihren Artikel mehrfach shooten, jeweils für die eigene Plattform, für den eigenen E-Com, für eine Plattform 1, für Plattform 2. Das als Beispiel müsstest du eigentlich durch KI maximal effizient hinbekommen, inklusive auch dann Retusche und Ähnlichem, viel, viel schneller und auch viel flexibler sein. Das ist das eine. Und ich glaube, das andere, was auch heute schon geht und naheliegend ist, sind die ganzen Prozesse, die dazu führen, dass du eigentlich eine maximale Verfügbarkeit im Marktplatz hinbekommst. Also ich kenne das noch aus meinen Marktplatzzeiten, auch auf der Markenseite. Du konntest eigentlich jeden Tag dir irgendwelche, bei manchen heißen sie Artikel Statusreport, bei anderen gibt es ein Äquivalent dazu, konntest dir anschauen. Du fandest immer 10-20% der Artikel, die aus irgendeinem Grund nicht live waren, weil irgendein Stammdatenthema nicht gepasst hat, weil irgendwelche Farbcodes nicht übersetzt wurden und you name it. Und das war halt immer super painful und super viel händische Arbeit. Und du brauchtest immer jemanden, der sich so einen Status-Report anguckt, der den erstmal versteht und der dann irgendwie manuell in dieses Thema reinhackelt, um dann die Fehlercodes zu korrigieren. Und meistens hast du dann irgendwie noch einen Batchlauf über Nacht gehabt und am nächsten Tag war es dann irgendwann live. Und ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Effizienzpotenzial drin, dass sich auch wirklich dann Zusatzumsatz und Zusatzdeckungsbeitrag widerspiegelt. Und das kannst du dann auch übersetzen in Trading-Themen. Also wirklich die KI und eine Agentic-KI auch dir dabei helfen lassen, zu identifizieren, wo hast du Potenzial, wo hast du nachlassenden Demand, wo hast du Größen ausverkauft, wo hast du eine Möglichkeit, Dinge nochmal vielleicht auch mit Retail-Media-Maßnahmen zu versehen, um Sichtbarkeit und Traffic zu erhöhen. Auch im sehr Kleinteiligen, wo du heute halt wirklich manuell reingehen müsstest und so kleinteilig gar nicht springen kannst mit 1-2 Mitarbeitern. Da glaube ich fest dran, dass du da heute schon aus einer vor allen Dingen Marktplatz-Partner-Anbieter-Markensicht gesprochen, echtes Potenzial hast, deinen Umsatz auch zu maximieren, deinen Ertrag.
Also das finde ich in der Tat gerade den letzten Punkt sehr spannend, weil ich auch noch glaube, wenn ich jetzt gerade so in eure beiden Richtungen gucke, ne, also Tradebyte und Marktplatz, in dem Fall jetzt Breuninger, ihr sitzt ja auf unfassbar viel Wissen, was funktioniert hat. Ne? Also wann hat Retail Media mal wie funktioniert, welche Warengruppen hat funktioniert, welches Muster hat jetzt mal funktioniert. Also sozusagen einen KI-Coach zu entwickeln, den man mal über die eigenen Daten permanent laufen lassen kann und sagt, also erfahrungsgemäß, wenn ihr jetzt hier noch 5 € investiert in Marketing, dann kommst du morgen vor Freude nicht mehr in Schlaf. Das sind ja Wissen, die ihr als Intermediäre und Marktplätze habt. Und da würde ich auch sagen, gibt es eigentlich den Riesenhebel, weil ich frage auch deswegen, weil ja Marktplatzgeschäft für viele Marken tatsächlich kaum rentabel ist, warum auch immer. Ne? Also gerade Händler müssen wir gar nicht mehr drüber reden. in eurem Umfeld mit den Marken vielleicht schon, da wenn ich gerade so an die ganzen mid-tier-preislichen Marken denke, da sagen ja schon viele, oh, das lohnt sich ja kaum noch. Aber unter anderem glaube ich auch, weil sie es nicht effizient betreiben und einfach in Ineffizienzen versinken.
Ja, aber das sehe ich anders. Also wenn du wirklich deine Zahlen kennst und auch deine Artikelmargen kennst, dann kannst du den Marktplatz sehr wohl total profitabel betreiben.
Wenn du halt
nicht genau hinschaust und versuchst pauschal alles in einem Aufwasch zu machen, ohne dir die Mühe zu geben, da wirklich auch zu differenzieren, dann gebe ich total recht, das ist schwierig. Aber wenn du halt zum Beispiel auch das Pricing marktplatzspezifisch machst, wenn du eine Artikelauswahl auch ein Stück weit nach den Profitabilitäten machst, dann geht das sehr wohl.
Ja, das stimmt. Das ist für mich eine der wichtigsten Zitate eigentlich, dass man das machen muss, ne? Sonst naja, aber kaum macht man es richtig, klar. Geht's.
Ja. Das ist ein interessanter roter Faden, den wir jetzt erstens bei mehreren Gästen schon hatten, und ich erinnere mich da an die Episode mit Tarek Müller auch, wo es um diese Basics ging, ne? Und wenn du die richtig machst oder mit den richtigen Partnern oder eben zulässt, dass du auch Dinge änderst, die vorher mal funktioniert haben, aber im Marktplatz anders funktionieren und du bist da offen, das auch anzupassen, dass es darum ganz viel geht, noch vor jedem wilden KI-Agenten oder anderen verrückten Dingen, dass diese Basics eigentlich das Entscheidende sind, um erfolgreich zu sein, ja, in erster Linie. Das finde ich, höre ich jetzt öfter.
Ja, ja. Du hörst, ich habe auch mehrere Marken immer mal wieder gehört, die gesagt haben, wir machen keinen Marktplatz mehr, das lohnt sich nicht, dafür nehmen wir kein Geld. Ja? Und ich muss sagen, was für ein Quatsch. Ja. So eine Pauschalaussage macht einfach hart keinen Sinn. Wenn du da genau hinguckst, verlierst du wahrscheinlich viel Geld, wenn du keinen Marktplatz machst. Aber du musst halt genau hinschauen.
Sehr gut. Jetzt pass auf. Ich habe noch eine letzte Frage, weil du warst ja schon zweimal Gast beim ECD dieses Jahr, also 2026 und in Mailand 2025. Ich würde dich auch sehr gerne 2027 wieder auf der Bühne sehen. Du kannst jetzt gleich zusagen oder du kannst dir noch 30 Sekunden Bedenkzeit kannst du haben.
No pressure.
Wenn du dann kommst, worüber sprechen wir dann da? Was wird das, wo blickst du zurück im Mai 2027 und sagst, das war das treibende Thema? Was glaubst du, was es wird jetzt?
Rückblickend ist eine spannende Frage. Ich glaube, zum einen wünsche ich mir schon, dass wir das Thema Marktplatz und KI da nochmal stärker durchleuchten. Ich glaube, dass wir bis dahin wahrscheinlich auch rückblickend schon einige Themen auch haben sollten, die sich auch präsentieren und besprechen lassen.
Ich glaube, ja, mehr Cases einfach, ne? Mhm.
Vieles, was du heute hast, ist halt noch sehr stark Marketing-Case und relativ dünn. Und wenn du dann tiefer reinstechen willst, dann ist es meistens doch noch nicht so weit gedrungen. Ich glaube, wir sind jetzt schon in einem Jahr, wo da wirklich was passiert und wo du wirklich auch echte Effekte und Erfolge ziehen kannst. Also das glaube ich ganz sicher. Und ja, wir können das Thema international auch bezogen auf Bräuninger dann gerne nochmal aufmachen. Ich glaube, die neuen Märkte, die wir jetzt gerade live genommen haben, entwickeln sich vielversprechend. Bis dahin haben wir sicher nochmal ein paar weitere und ein paar Learnings. Also die beiden Dinge können wir uns auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen.
Das klingt ja fast schon wie eine Zusage. Das nehme ich mal so hin. Ich schreibe mir das auf meinen Zettel.
Aber ich habe es notiert.
Hat ja keiner gehört.
Nee, dann, also vielen, vielen Dank.
Wahrscheinlich wirklich nicht.
Ganz, ganz großartig. Ich freue mich drauf, das, wie gesagt, irgendwann entweder bei einem alkoholhaltigen oder nicht alkoholhaltigen Kaltgetränk weiter zu vertiefen oder auf der Bühne. Das wäre immer wieder schön. Oder du kommst einfach wieder zu uns in den Podcast und dann können wir auch da nochmal zurückblicken oder auf andere Themen gucken.
Sehr gut. Also eins davon kriegen wir hin.
Halt, Moment. Jetzt sind wir ja, also wir sind ja hier transparent. Wir nehmen ja hier am 16. Juli auf. Das ist deshalb interessant, weil wir müssen jetzt dann ganz kurz nochmal, wer wird jetzt eigentlich Weltmeister? Also wir waren beide im letzten bei Frankreich. Das hat sich aus welchen Gründen, ominösen Gründen auch immer erledigt. Jetzt gibt es nur noch zwei zur Auswahl. Ich frage jetzt den Fußballfanatiker, der hier nicht nur der Dritte, der heute da ist. Wird die Merino-Haftigkeit der Spanier Ihnen zum Sieg verhelfen oder wird der geniale eine Moment von Lionel Messi diesmal ausreichen?
Also Adidas ist ja schon Weltmeister, habe ich gut gelesen. Das stimmt. Ist auf jeden Fall schon mal durch mit den beiden Finalisten. Ich hatte vor dem Turnier auf Spanien gesetzt. Ich hatte dann große Zweifel während des Turniers und wäre fest davon ausgegangen, dass Frankreich das macht. Ich glaube trotzdem, die Spanier machen es.
Dem würde ich mich anschließen. Marcel, du bist skeptisch.
Eine spanisch sprechende Mannschaft wird gewinnen. Unter anderem, ja, Argentinien.
Einigen wir uns auf die spanisch sprechende Mannschaft im Adidas-Trikot, ne?
Genau. Nee, aber ich würde, um das sozusagen noch zu ergänzen, ich glaube, dass das, was allen anderen Mannschaften gegen Argentinien widerfahren ist, also gut spielen, führen, teilweise hochführen, Hashtag Ägypten, um dann hinten raus reinzubrechen, das passiert den Spaniern nicht. Deswegen würde ich mich dazu herablassen, sagen, wer das erste Tor schießt, gewinnt.
Ja, und da verweise ich auf das wunderbare soziale Internet. Sucht mal das wunderbare Meme mit Mikel Merino, wo du so einen Bolzplatz siehst und die kicken. Und da kommt so ein Typ im Fahrrad und fährt so den Platz entlang. Und da kommt eine Flanke und der fällt zufällig auf seinen Kopf und geht ins Tor. Und der Name-Tag Mikel Merino. Er fährt einfach durch und ist drin. Das wird passieren in der 88. Ich würde mich festlegen, Merino macht das entscheidende Tor, weil ich weiß nicht warum, aber der macht gerade alles richtig. So.
Glück im Spiel, man möchte nicht wissen, wie es für ihn zu Hause aussieht.
Ne? Ganz also. Genau, ja. Also wir hatten das mit der Merino-Wolle schon, aber das ist ein anderes Thema. Wir beenden das damit heute und freuen uns trotzdem auf ein gutes Finale. Wir freuen uns auf weitere gute Neuigkeiten aus dem Hause Breuninger. Man liest ja auch sehr viel über euch. Die Presse stürzt sich ja immer schnell drauf. Das ist gut, man kriegt da viel mit. Wenn ihr Lust habt, lasst uns einen Kommentar da. 5 Sterne, das ist super. Das ist mehr, als die meisten auf ihrem Trikot tragen. Und bitte geht's raus, spielt's Fußball, um den Kaiser zu zitieren. Aber bleibt's auch schön digital da draußen, ja? Und uns schön weiter folgen. In diesem Sinne, macht's gut.
Ciao. Danke, Felix.
Danke euch. Ciao.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.